Schlagen wieder den Römerbrief auf, Kapitel 1. Römer, Kapitel 1. Wir lesen zuerst die Verse 16 und 17, den Abschluss des Einganges zu diesem Brief. Und dann kommen wir zum ersten Hauptteil. Römer, Kapitel 1, Verse 16 und 17. Gibt der Apostel das Thema seines Schreibens bekannt. Hier sagt er, worum es eigentlich geht. Ich schäme mich der guten Botschaft Christi nicht. Und von daher wünscht er auch in Rom, in der Metropole des Römischen Reiches, das Wort des lebendigen Gottes aufzurichten. In einer Stadt, wo ähnlich wie in Athen vielen Göttern gedient wird, wo es Korruption gibt, Macht, alles, was unter Menschen groß gehalten wird, da will Paulus die Botschaft des ewigen Gottes, die Heilsbotschaft ausrichten. Ich schäme mich der guten Botschaft des Messias, des jüdischen Messias der ganzen Welt ist, nicht. Denn sie ist Kraft Gottes zur Rettung einem jeden, der glaubt, dem Juden zuerst, das heißt, ihm soll zuerst die Botschaft gegeben werden, nicht, dass er immer zuerst gerettet wird, aber er ist jemand, der zu dem Volk gehört, von dem aus Gott die ganze Welt erreichen will. Das ist der Weg Gottes. In der Heiligen Schrift. Er hat in diesem Volk begonnen, sich selbst zu offenbaren, hat ihm sein Wort gegeben, hat ihm auch seinen Erlöser gegeben. Und von dort aus soll die gute Nachricht in alle Welt hinausstrahlen. Den Juden zuerst soll es gesagt werden und er soll es dann weitersagen. Was weitersagen? Die Offenbarung Gottes, die Kraft ist zur Rettung. Sie hat auch Kraft zu zerstören. Das Wort Gottes hat Kraft zu vernichten. Aber hier im Evangelium geht es um die Kraft zur Rettung von dem bedrohenden Gericht. Das Wort Gottes ist diese Kraft. Deshalb soll man das offenbarte Wort Gottes weitersagen, nicht seine eigenen ausgeklügelten Formulierungen. Wie auch dem Griechischen. Was ist der Griechische? Luther übersetzt dem Griechen. Nicht ganz richtig, denn es geht nicht um Griechen aus Griechenland, sondern es geht um Menschen griechischer Kultur. Sie sind griechisch geworden. Es ist nämlich so, dass die Geschichte genauso abläuft, wie Gott sie geoffenbart hatte über den Propheten Daniel. Es gibt vier große Weltreiche in Bezug auf Israel. In der Zeit, wo Israel abtrünnig ist und in einem gewissen Sinne verlassen ist, Gott darf nicht mehr herrschen. Samuel erlebt das. Man will nicht, dass Jahwe, der Gott Israels, mehr über sie herrsche. Gott hat noch Geduld und gibt ihnen, was sie fordern, einen König. Sie sagen, wir wollen einen König wie die Völker um uns her, aber Gott hat ihnen zwar einen König gegeben, den haben die umliegenden Völker, aber nicht einen König, wie diese Völker einen König haben. Nicht einen solchen König, sondern die Könige Israels waren Hirtenkönige. Sie waren, das heißt nicht, dass sie vom Felde kamen, David schon, das heißt, dass sie Hirten des Volkes waren. Nicht solche großen Majestäten, wie sie die Völker ringsumher hatten. Aber die Zeit dieser Geduld lief ab und Gott musste eingreifen und sie des Landes verweisen, in dem sie Gott nicht mehr dienen wollten. So gab es die erste große Landesverweisung. Das nördliche Reich und später das südliche Reich wurde wenigstens teilweise in die Verbannung geführt. Und in dieser Zeit lässt Gott oder herrscht Gott besser so, herrscht Gott über Israel mittels weltlicher Reiche. Mittels der Reiche, die Israel so imponiert hatten. Und Gott scheint gleichsam zu sagen, gut, wenn diese Völker euch so beeindrucken, dann werde ich euch einmal zeigen, was es heißt, unter ihrer Herrschaft zu stehen. Und seitdem, bis heute, das wird noch einige Zeit dauern, hat Israel nie mehr einen solchen König wie damals. Denn Jesus oder Gott darf immer noch nicht König Israels sein. Inzwischen haben sie ihn selbst gekreuzigt. Aber in dieser Zeit redet Gott gleichsam zu Israel, unter anderem durch vier Weltmächte. Babylonien, das ist bekannt. Dann Medo-Persien und dann kommt Griechenland. Seitdem Alexander der Große die Herrschaft den Persern abrang und den Sieg über ihre Heere gewann, kam die Weltherrschaft von Asien nach Europa und ist seitdem in Europa geblieben und wird dort bleiben, bis Jesus herrscht, dann wird sie wieder in Asien, nämlich in Israel, ihren Hauptsitz haben. Griechenland ist das erste europäische, ist die erste europäische Weltmacht. In dieser Zeit entfaltet sich, verbreitet sich griechische Kultur mittels griechischer Sprache, sodass die griechische Sprache, wie heute die englische, eine Weltsprache wird. Selbst in Rom spricht man Griechisch. Im Heer, in der Armee, spricht man Lateinisch, wenigstens zum Teil. In der Regierung spricht man Lateinisch, man schreibt auch Lateinisch und so weiter. Aber die ganze Kultursprache von Rom bis zum entferntesten Osten ist Griechisch. Und die Menschen sind griechisch geworden im ganzen Römischen Reich, in ihrer Kultur. Deshalb stellt Paulus dem Juden, dem Mitglied aus dem Volke Gottes, dem Griechischen gegenüber. Er stellt dem Juden den Griechischen gegenüber. Das heißt, es gibt von Gottes Perspektive aus zwei Arten von Völkern. Es gibt den Juden, der zum Volk Israel gehört, einem sehr kleinen Volk, aber sehr bedeutsamen Volk. Dann gibt es den anderen, der zum Römischen Reich gehört. Es gibt noch einen dritten, das ist der Barbare, so hieß er, aber das war der Ausländer, der noch außerhalb des Römischen Reiches wohnte. Aber zunächst einmal spricht Paulus von diesen Zweien. Dem Juden zuerst soll das Evangelium, die gute Nachricht, verkündet werden, denn er ist von Gott gerufener Missionar. Er soll ein Zeuge sein, nach Jesaja, glaube ich, heißt es. Er soll Zeuge sein in der ganzen Welt. Deshalb muss der Jude es zuerst hören. Es gibt keine besseren Missionare als die Juden. Wenn die einmal richtig zu Jesus finden, das sind die Besten. Das ist Gottes Weg. Aber der Griechische soll es auch hören. Und das Evangelium kann auch aus einem Griechischen, das heißt aus einem Nichtjuden, einen tüchtigen Diener Gottes machen. Das Wort Gottes, sagt Paulus, ist Kraft Gottes zur Rettung und soll also auf diesem Wege Verbreitung finden. Den Juden zuerst wie auch dem Griechischen, denn, jetzt kommt die Begründung, die Gerechtigkeit Gottes wird darin enthüllt. Worin? In der guten Botschaft, das heißt im Evangelium. Im Evangelium wird Gerechtigkeit Gottes geoffenbart. Was ist Gerechtigkeit Gottes? Das ist ein sehr großes Thema und eigentlich ist dieses Wort, dieser Begriff, das Thema des Römerbriefes nach verschiedenen Seiten hin. Das Wort Gerechtigkeit ist für uns ein deutsches Wort, die Übersetzung eines griechischen Wortes, das wiederum die Übersetzung eines hebräischen Wortes ist. Und das hebräische Wort wird im Alten Testament nicht nur im Sinne der Gerechtigkeit gebraucht, an die wir denken, die Richtigkeit, sondern auch für Barmherzigkeit oder Freundlichkeit oder Gnade. Das geht über unser Verständnis von Gerechtigkeit schon etwas hinaus. Die Gerechtigkeit Gottes ist ein sehr großes Gebiet. Alles Heilspositive, das von Gott ausgeht, kann mit Gerechtigkeit bezeichnet werden. Es ist das große Heilswort. Ja, man könnte es anstelle von Heil gebrauchen. Es ist der Inhalt der Rettungsbotschaft Gottes. Gerechtigkeit, Heil, Leben, Friede, Barmherzigkeit, Gnade. Eine Fülle ist dieses Wort. Nun ist es so, dass die Gerechtigkeit Gottes an zwei Stellen ihre Wohnung hat. Erstens bei Gott. Gott ist gerecht. In seinem Wesen wohnt Richtigkeit, Heiligkeit, Liebe, Barmherzigkeit. Er ist der Gerechte, der gute Gott. Aber nun will Gott, so hat er das in seinem Heilsplan vorgesehen, nun will Gott diese Gerechtigkeit verschenken. Es ist nicht so, dass Gott vom Menschen erwartet, dass er sich selbst aus einem schlechten Menschen einen guten mache. Er weiß, dass der Mensch sich selbst nicht bessern kann. In seiner Barmherzigkeit will er ihm nun seine eigene Gerechtigkeit schenken. Und das geschieht mittels des Evangeliums. Das Evangelium ist der Träger dieser geschenkten Gerechtigkeit. Im Evangelium wird Gottes Gerechtigkeit, Gottes Wesen, Gottes Art, Gottes Charakter offenbart gezeigt. Und diese Gerechtigkeit, dieses ganze Wesen wird angeboten im Evangelium. Wenn es verkündet wird von Kanzeln oder von Person zu Person, dann bietet Gott mittels seiner Zeugen seine Gerechtigkeit, seine Vergebung, die richtig macht, die alles wieder ausgleicht, an. Gott bietet sein Heil an im Evangelium. Deshalb ist es so, wenn man das Evangelium, diese Botschaft zu Herzen nimmt, annimmt, dann kommt Gerechtigkeit ins Leben. Wie? Dadurch, dass Gott ins Leben einzieht. Denn Gott ist in seiner Person diese Gerechtigkeit. Und wenn er seine Gerechtigkeit verschenkt, dann verschenkt er sich selbst. Er gibt sich selbst uns. Und deshalb werden wir gerecht. Weil ein Gerechter in uns wohnt, mittels seines Geistes. Der Geist ist der Gott, der in uns Wohnung aufnimmt, und er ist der gerechte Gott. Und wenn er in unserem Geiste wohnt, in unserem inwendigen Menschen, dann macht das uns zu gerechten, guten, liebevollen, richtigen, schuldlosen Menschen. Ein großes Wort, nicht wahr? Ein schönes Wort. Und deshalb schämt sich Paulus nicht. Weil es ein so großes Wort ist, das nicht nur für Juden da ist. Ein Jude darf diese Botschaft nicht für sich behalten. Sie muss hinausgetragen werden in alle Welt, ins ganze römische Imperium und darüber hinaus. Und so ist die Botschaft bis auf uns gekommen. Darin ist geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes. Ja, Paulus sagt, sie wird enthüllt. Ein Schleier wird weggezogen. Sie war da, aber die Verkündigung zieht den Schleier hinweg. Nun sagt Paulus, die Gerechtigkeit Gottes wird darin enthüllt, aus Glauben zu Glauben. Es gibt verschiedene Auffassungen von dieser Formulierung. Und die Auffassungen sind nicht alle auf derselben Linie. Ich will meine Meinung auch geben. Ich denke, die traditionelle, die unter uns bekannt ist, ist die richtige. Nämlich, dass dieses Wort besagt, im Glauben kommt man zum Genuss, in den Genuss dieses Heils, dieser Gerechtigkeit. Die Botschaft wird verkündet, gelangt an das Ohr und das Innere eines Menschen. Er hört auf diese Botschaft, kehrt um von Welt, Sünde und Satan und gibt sich Gott hin. Und dann, weil er vertraut, weil er der Botschaft glaubt, wird er zu einem neuen Menschen. Wiedergeboren, der Heilige Geist wohnt in ihm. Aus Glauben wird die Gerechtigkeit Gottes in ihm geoffenbart. Aber wozu? Zu weiterem Glauben. An die Galater schreibt er, so, nur ungefähr, ihr wollt im Glauben begonnen haben, aber jetzt wollt ihr im Gesetz mit Hilfe des Fleisches fortfahren? Ist das der Weg Gottes? Nein, das Gesetz ist dahin für uns. Es ist nicht vergessen. Es ist nicht außer Kraft gesetzt als solches. Es ist immer noch da. Aber wir sind in Christus und mit Christus dem Gesetz gestorben. Ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt, Galater 2, Vers 19. Und jetzt lebt Gott in uns. Unsere Schuld ist gestrichen. Es ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Und wie leben wir weiter? Christus lebt in mir, Galater 2, Vers 20, und was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der sich selbst für mich gab. Wir beginnen im Glauben, aus Glauben wird man gerecht, um dann im Vertrauen weiter mit Gott hier auf dieser Welt zu leben. Es bleibt eine Beziehung des Vertrauens. Der Glaube ist also der Schlüssel zu unserer Beziehung zu Gott und ist dann auch ab dann der Träger unserer Beziehung. Nicht unsere Bemühungen tragen uns hindurch, nicht unser Fleiß, sondern unser Vertrauen. An dieser Stelle haben wir noch eine Menge zu lernen, denn wir wollen immer auch, wie die Galater, beimischen. Paulus schreibt an die Philipper: Lasst euer Wesen ohne Beimischung sein. Nur Vertrauen. Nur Gott soll in uns etwas getan haben. Nichts von mir soll noch mitmischen. Es soll nur seine Kraft sein, nur sein Heil, nur seine Hilfe. Deshalb gibt es Leiden, deshalb gibt es Schwierigkeiten. Paulus sagt uns warum? Damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf Gott. Dazu dient die Offenbarung, wiederholte Offenbarung unserer Schwachheit, damit wir uns nach der Kraft Gottes ausstrecken, nach seinem Heil, nach seiner Hilfe, seiner Richtigkeit, nach all dem, das er schenken möchte. Das Christenleben ist das Leben eines Bettlers. Es bleibt so. An die Kolosser schreibt Paulus, so, diesen Vers hat Vater Tös, der Vater von J.B. Tös, mir einmal geschickt als jungen Christen, als ich ihn anschrieb, ob er Verse hätte für einen jungen Christen. Und unter diesen Versen war diese kostbare Stelle von Kolosser 2, Vers 6, denke ich, ist es. So, wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Das Christenleben bleibt ein Glaubensleben. Paulus begründet diese Aussage. Er beruft sich auf eine Stelle im Alten Testament, beim Propheten Habakuk. So wie geschrieben steht, der Gerechte, Gedankenstrich, aus Glauben wird er leben. Es beginnt mit dem Glauben. Aber aus diesem Glauben, mit dem begonnen wird, wird er weiterleben. In diesem kurzen Wort haben wir diese beiden Aspekte unseres Christseins. Es beginnt aus Glauben, um dann im Glauben weiterzuleben. So ist es von Anfang über die Fortsetzung bis zum Ende ein Leben des Vertrauens mit Gott. Und so hat Paulus nun seinen Brief zusammengefasst. In den ersten Versen hat er uns schon eine Zusammenfassung gegeben. Und jetzt hat er uns noch einmal eine solche Zusammenfassung gegeben. Und nun ist den römischen Christen klar. Jetzt wissen wir, warum Paulus so gern nach Rom kommen möchte. Und sie werden vorbereitet. Aber er hat seinen Text gegeben. Jetzt will er ausführen, was das alles bedeutet. Wie sieht das aus, wenn Gottes Gerechtigkeit sich im Evangelium offenbart und dann dazu führt, dass Menschen vertrauen und im Glauben mit Gott und für Gott leben? Jetzt kommen wir zu Vers 18. Vers 18 ist eigentlich satzmäßig die Fortsetzung von 16 und 17. Paulus geht fließend über in den Hauptteil seines Schreibens, aber es ist doch klar für den aufmerksamen Leser, dass mit Vers 18 ein Abschnitt beginnt, der doch sich abhebt von dem bisherigen. Es ist der Beginn einer großen Abhandlung dieses Themas. Wir kommen also mit Vers 18 zum Hauptteil des Briefes, und dieser Hauptteil geht bis zu Kapitel 15, Vers 13. Als Thema könnten wir über diesen Hauptteil des Römerbriefes stellen, das Heil Gottes, auch die Gerechtigkeit Gottes, aber das Wort Heil ist noch größer als das Wort Gerechtigkeit. Es geht um Rettung, um dann Gerechtigkeit herzustellen. Man kann hier einen Vers aus dem Hebräerbrief, Kapitel 2, heranziehen. Man kann hier diese Stelle vergleichen. Dort schreibt der Briefschreiber, wenn wir ein so großes Heil vernachlässigen, ein so großes Heil, das könnte auch das Thema dieses Briefes sein. Der erste Teil dieses Hauptteils umfasst den Text Kapitel 1, Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 20. Das ist der erste Hauptteil dieses Briefes. Und hier geht es um das Heillose. Zuerst bespricht Paulus eine Situation, die heillos ist. Er will zeigen, warum Gott im Evangelium sein Heil, seine Rettung, seine Kraft zur Gerechtigkeit offenbart. Weil es Heillosigkeit gibt. Wenn dem nicht so wäre, müsste Gott kein Evangelium verkünden lassen. Aber jetzt braucht es Evangelium. Warum? Das will Paulus zunächst zeigen. Und in Kapitel 1, Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 20 geht es darum, zu zeigen, warum Menschen ein Heil brauchen. Über den heillosen Zustand des Menschen schlechthin. Dieser Teil im Römerbrief, dieser erste Teil, kann nun im Hauptgebiet, dieser Teil kann nun aufgegliedert werden in verschiedene Abschnitte. Und den ersten Abschnitt haben wir dann in Vers 18. Das ist nur ein Vers, aber es ist ein gewaltiger Vers, denn er ist das Thema, so wie 16 und 17 das Thema des Briefes sind, so ist Vers 18 das Thema dieses ersten Hauptteiles. 1 Vers 18 bis 3 Vers 20. In diesem Vers 18 haben wir eine allgemeine Aussage. Wir lesen ihn. Denn es wird enthüllt Gottes Zorn vom Himmel auf alle Ehrfurchtslosigkeit und Ungerechtigkeit. Er hatte ja von Gerechtigkeit gesprochen. Demgegenüber steht die Ungerechtigkeit des Menschen, die Heillosigkeit. Deshalb braucht er ein Heil. Es wird enthüllt Gottes Zorn vom Himmel auf alle Ehrfurchtslosigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in und durch Ungerechtigkeit niederhalten oder aufhalten oder zurückhalten. Hier steht, dass alle Menschen unter dem gerechten Gericht Gottes stehen. Zuerst gibt es Gericht, nicht Heil. Bevor man B schreiben kann, muss man A schreiben. B ist Heil, A ist Heillosigkeit. Paulus schreibt hier in seiner systematischen Abhandlung des Evangeliums zuerst A. Alle Menschen stehen unter dem gerechten Gericht Gottes. Was können wir uns hier merken? Wir sollten uns anhand dieses gewaltigen Verses einiges merken. Erstens, Gottes Zorn wird offenbart. Wie? Paulus gebraucht das Wort Enthüllung wieder. Es ist dasselbe Wort, das in der Überschrift des letzten Buches der Bibel da ist. Unsere Bibel schreibt Offenbarung, das heißt die Luther-Übersetzung, aber das griechische Wort bedeutet eigentlich Entschleierung, Enthüllung. Die Hülle wird weggenommen, der Schleier, und jetzt ist es sichtbar für alle. Gottes Zorn ist entschleiert worden. Er war da, der Schleier ist zurückgezogen worden. Mittels Enthüllung wird Gottes Zorn geoffenbart. Wo wird der Zorn Gottes geoffenbart? Was meint Paulus, wenn er sagt, es wird enthüllt Gottes Zorn? Wo? Wann? Nun, man könnte einige Antworten geben. Denn Gottes Zorn ist an einigen Stellen gezeigt worden oder enthüllt worden. Einmal in der Heiligen Schrift, im Alten Testament, im Gesetz wird gezeigt, der Zorn Gottes, wenn man das Gesetz übertritt. Die Seele, die sündigt, muss sterben. Der Zorn Gottes kommt auf diesen Menschen. Das Gericht Gottes im Gesetz, dann in der Geschichte, in den ganzen Büchern der Geschichte des Alten Testamentes. 1. Mose und dann Josua, Richter, Ruth, 2 Bücher Samuel, 2 Bücher Könige, 2 Bücher Chroniker, Esther, Nehemia, Esther. Da wird geoffenbart, was geschieht, wenn der Mensch von Gott weggeht. Wenn er sich gegen Gott auflehnt, dann immer wieder wird gezeigt, der Zorn Gottes. Er wird in diesen Schriften geoffenbart, enthüllt, aber dann auch in den prophetischen Stellen, in den großen Propheten, in den kleinen Propheten, offenbaren diese Männer Gottes, diese heiligen Männer Gottes, den Zorn Gottes immer wieder. Aber Gott hat seinen Zorn noch an einer anderen Stelle geoffenbart, nämlich auf einem Hügel namens Golgatha. Als sein eigener Sohn planmäßig die ganze Schuld der Menschen auf sich werfen ließ, er hat auf ihn geworfen alle unsere Schuld. Als das geschah, als der Sohn Gottes alle unsere Schuld auf das Kreuz mit sich nahm, dann hat Gott seinen Zorn über ihn ausgegossen. Jesaja 53. Eine Offenbarungsstelle des Zornes Gottes. So sieht es aus, das Kreuz. So sieht es aus, wenn Gott rächt, Sünde rächt. Einen kleinen Einblick haben wir in die Hölle. In die Hölle selbst haben wir nicht hineingeschaut. In die schaut Jesus. 3 Stunden lang ist er von Gott verlassen. Bis er ausruft, warum hast du mich verlassen? Wir wissen warum. Und er wusste auch, warum er ans Kreuz ging. Aber in dieser Stunde wurde es Nacht. Aber ging ans Kreuz in Schwachheit, steht es im Hebräerbrief, im Heiligen Geist. Und er wurde hindurchgetragen. Ist in den Tod. Und dieser Heilige Geist brachte ihn zur Auferstehung. Und so haben alle drei in der Dreieinigkeit einen Anteil am Herbeiführen unseres Heils. Golgatha ist, weil es Offenbarung des Zornes Gottes ist, auch Offenbarung des Heiles Gottes, weil Golgatha stellvertretend war. Dann gibt es eine weitere Stelle, an der der Zorn Gottes geoffenbart wird. Und von dieser Stelle schreibt Paulus jetzt weiter. Nämlich im Leben von Sündern. Wie sieht das aus, wenn Menschen sündigen? Was geschieht dann? Schon in diesem Leben zeigt sich sehr oft, nur zu oft, der Zorn Gottes in den Folgen des Sündigens. Ab Vers 19 bis zum Ende des Kapitels beschreibt Paulus diesen Zorn und warum er kommt. Also der Zorn Gottes ist enthüllt. Wogegen ist er enthüllt? Paulus sagt, es wird enthüllt Gottes Zorn vom Himmel auf alle Ehrfurchtslosigkeit und Ungerechtigkeit. Gottlosigkeit, ein Wort, das nicht allzu klar ist. Wer seine Bibel kennt, dem ist das Wort kein Fremdes und der kann sich auch eine Vorstellung davon machen. Aber wer die Bibel nicht kennt, kann mit dem Wort selbst nicht allzu viel anfangen. Das Wort selbst bedeutet Ehrfurchtslosigkeit. Asebeia. Sebeia haben wir noch in dem Namen Sebastian. Das ist griechisch. Der lateinische Name ist August. Die Fromme, der Fromme, ja, Sebastian, der Fromme. Aber wenn man ein A davor stellt, Asebeia, Frommlosigkeit, Pietätslosigkeit, Ehrfurchtslosigkeit, da beginnt es. Gottes Zorn ist entbrannt gegen alles ehrfurchtslose Wesen des Menschen. Die Furcht Gottes schwindet und dann beginnt eine neue Offenbarung. Wenn diese alte Offenbarung schwindet, auf die Seite gelegt wird, von der Schöpfung her, und wenn man sie aus dem Wort Gottes gekannt hat, dann kommt eine neue Offenbarung. Die Enthüllung des Zornes Gottes gegen alle Ehrfurchtslosigkeit und Ungerechtigkeit, die fließt aus der Ehrfurchtslosigkeit. Man wird dann Gott unähnlich. In der Ehrfurcht wird man Gott ähnlich. Man fürchtet ihn und spurt. Man wandelt in den Wegen Gottes. Ehrfurchtslosigkeit führt zur Verirrung. Und dann ist man der Sünde ausgeliefert. Merken wir uns, dass Gottes Zorn nicht gegen Menschen offenbart ist, sondern gegen Sünde. Es ist zwar die Sünde der Menschen, und wenn die Menschen sich nicht von der Sünde trennen wollen, dann müssen sie einbezogen werden, hineingezogen werden in diesen Zorn Gottes. Aber zunächst sind die Menschen ja Gegenstand des Heilswunsches Gottes. Aber der Zorn ist entbrannt, offenbart, gegenüber der Sünde des Menschen, die in der Ehrfurchtslosigkeit beginnt. Gottes Zorn wird vom Himmel enthüllt, vom Himmel, von oben, wo er wohnt, gegen alle Ehrfurchtslosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Warum wird sie offenbart? Weil die Menschen die Wahrheit über Gott und von Gott unterdrückt haben. Unterdrückt haben. Niedergehalten haben. Im Gewissen, im Leben, im Umgang miteinander. Das einzige Buch, das in den Vereinigten Staaten, in den Schulen verboten ist, ist die Bibel. Das ist schon seit einigen Jahrzehnten so. Es war nicht immer so. Es war gerade umgekehrt so, dass die Bibel das Hauptlehrbuch war in den Schulen der Vereinigten Staaten. Licht ist zur Finsternis geworden. Und der Zorn Gottes wird in der Folge offenbart. Das zeigt die gegenwärtige Geschichte der Vereinigten Staaten. Aber es ist auch so hier. Einige von Ihnen dachten, sie kämen in eine Art Paradies, nicht wahr, wenn sie nach Deutschland, zum sogenannten Mutterland zurückkämen. Sie wurden bald eines Besseren belehrt. Eine schwere Ernüchterung. Aber nun müssen wir damit leben. In Deutschland wird die Wahrheit über Gott unterdrückt. Das Licht, das in der Reformationszeit aufleuchtete, ist auf die Seite gestellt, umgeworfen. Und nun herrscht die Ungerechtigkeit, die Unwahrheit. Der Spiegel veröffentlichte einmal eine Beschreibung des Schmutzes in Deutschland und fasste zusammen, es ist wie ein Schweinestall. Das sagte selbst eine weltliche Zeitschrift. Wir leben in einem Schweinestall in Ephesus, einem schmutzigen Hafen. Die Gerechtigkeit Gottes ist verschwunden, und weil man die Wahrheit über Gott auf die Seite gestellt hat, kommt jetzt alles Unwahrhaftige und Ungerechte auf. Im Grundtext steht hier ein Wort, das mit in übersetzt werden kann, aber das bedeutet auch durch, sodass wir übersetzen könnten, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit und auch durch Ungerechtigkeit unterdrücken oder niederhalten, zurückhalten. Ein zweites wollen wir uns merken. Das erste war, der Zorn Gottes ist enthüllt, offenbart. Ein zweites. Der Mensch braucht in erster Linie Rettung vom Zorn Gottes und nicht von seinen Problemen. Im persönlichen Zeugnis heute hört man oft, du brauchst Jesus, und dann wird das schnell angewendet auf die Probleme des gegenwärtigen Menschen. Wenn du zu Jesus kommst, dann ist das Leben besser. Aber nicht deshalb, man braucht natürlich Jesus deswegen, aber nicht in erster Linie. In erster Linie geben wir unser Zeugnis weiter, evangelisieren wir, treiben wir Mission. In erster Linie braucht der Mensch Rettung, um vom Zorn Gottes befreit zu werden. Das ist der Gegenstand, wovon wir befreit werden müssen. Das sollten wir uns merken in unserem Zeugnisdienst. Ein drittes sollten wir uns merken, dürfen wir uns merken. Wenn hier steht, es wird enthüllt Gottes Zorn vom Himmel, dann ist das eine Gnadenaussage. Welche Gnade, dass Gott seinen Zorn offenbart. Warum? Er müsste es nicht tun. Er könnte schweigen und ganz plötzlich aufräumen, aber er tut es nicht. Er lässt Ninive 40 Tage im Voraus wissen, was kommt. Ninive, die Menschen, der König, die kriegen's mit. Warum wohl in 40 Tagen? Was hat das für einen Sinn? Wenn Gott uns zerstören wollte, dann müsste er uns das nicht erst ankündigen. Die Tatsache, dass er das ankündigen lässt, zeigt, dass wir eine Gnadenzeit von über einem Monat haben. Wir nehmen die Gelegenheit wahr. In Staub und Asche tut man Buße, in Sacktuch. Und Gott schiebt das Gericht auf. Es kam vielleicht 100 oder mehr Jahre später, als man vergessen hatte, Buße zu tun. Aber zu dieser Zeit war Gott gnädig. Wie? Er offenbarte seinen Zorn. Er müsste es nicht tun. Er hat es im Alten Testament getan, im Gesetz, in der Geschichte hat er gezeigt, schaut einmal, hier ist das Warnschild. Ein Freund von uns erzählte, an irgendeiner Kurve, sehr gefährlichen Kurve, steht vorweg ein Schild, Warnung, gefährliche Kurve. Direkt hinter diesem Schild stand noch ein Schild. Fahren Sie ruhig weiter, wir kaufen die Trümmer. Und er fragte, welches Schild meinst du, ist am wirksamsten? Das erste oder das zweite? Das zweite. Irgendein Geschäft sagt, fahren Sie ruhig drauf los, wir kaufen eure Trümmer. Ja, das erinnert an die Wirklichkeit. Aber Gott müsste kein Schild aufstellen. Er könnte uns durch diese gefährlichen Zonen hindurch reisen lassen, sausen lassen, zu unserem Unheil, zu unserem ewigen Verderben. Aber er tut es nicht. In seiner Gnade zeigt er, was es heißt, verloren zu gehen. Und auf Golgatha zeigt er es uns. Und im Leben anderer Menschen, schaut einmal, so geschieht es. Und dann sollen wir aufmerken. Und der Sünder, der es selbst erlebt, den Zorn Gottes, 1. Korinther 5, warum wird dieser Christ, der nun so schwer gefallen ist, dem Satan von Paulus ausgeliefert?
damit er einmal lernt, was es heißt, unter der Regierung Satans zu leben, in der Hoffnung, dass er umkehrt, Buße tut, zur Erkenntnis kommt. Das ist der Sinn. Und deshalb gibt es Evangelium. Gott offenbart seinen Zorn, damit wir zum Evangelium fliehen. Er zeigt uns die Gefahr, er zeigt uns seinen Zorn, damit wir auch zu seiner Liebe fliehen. So ist also die Offenbarung seines Zorns nicht nur negativ, sondern etwas Positives. Aber wir gehen weiter. Der zweite Abschnitt ist ein längerer und er ist der Rest von Kapitel 1. Und wir wollen ihn kurz überstreifen. Es sind sehr traurige Verse, aber wir wollen uns sie kurz anschauen. Dieser Abschnitt könnte so überschrieben werden: Gottes Zorn gegen den abtrünnigen Menschen. In Kapitel 2 wird er vom richtenden Menschen sprechen, dem selbstfrommen Menschen, selbstgerechten. Aber hier spricht er vom abtrünnigen Menschen. Und das sind eigentlich alle Menschen, auch der Richtende. Gottes Zorn gegen den abtrünnigen Menschen. Vers 19 bis 32. Was steht hier geschrieben? In den Versen 19 bis 23 wird der Grund seines Zorns angegeben oder wie man von Gott abfällt. 19 bis 23, wie man von Gott abfällt, von Gott weggeht, und dann ab Vers 24, wie Gott von Menschen weggeht oder sie dahin gibt. In den Versen 19 bis 23 haben wir zuerst die Aussagen in Versen 19 und 20. Sie nehmen seine Schöpfungsoffenbarung nicht zur Kenntnis. Das ist ein Grund, weshalb Gott seinen Zorn offenbart. Wir lesen die Verse 19 und 20. Aus dem Grunde, dass das von Gott Kennbare unter ihnen offenbar, das heißt gezeigt ist. Denn Gott zeigt es ihnen. Denn seine Unsichtbarkeiten, Gott ist ja nicht sichtbar, das Unsichtbare an ihm, seine Unsichtbarkeiten werden von der Erschaffung der Welt an, am Gemachten, an dem das erschaffen ist, mit dem Denken, mit dem Überlegen, geschaut, gesehen, seine immerwährende Kraft, in der Schöpfung sieht man die Kraft Gottes, und auch seine Gottheit. In der Schöpfung sieht man, was unsichtbar ist. Gottes Kraft, da ist ein Gott am Werk. Das haben selbst die Heiden gesehen, so dass sie keine Antwort zur Verteidigung haben. Merken wir uns, der Weg weg von Gott beginnt in Unterlassungssünden. Man nimmt nicht die allgemeine Offenbarung in der Schöpfung zur Kenntnis. In Vers 21 lesen wir weiter, eine zweite Unterlassungssünde. Aus dem Grunde, dass sie, die Gott kannten, ihn nicht als Gott verherrlichten, noch ihm dankten. Jemand hat gesagt, es gibt wohl keinen Zeitpunkt im Leben eines Atheisten, wo er mehr verlegen ist, als wenn er sehr dankbar ist und er hat ja niemanden, dem er danken kann. Nun, wie dem auch sei, mit der Undankbarkeit beginnt der Weg weg von Gott. Man anerkennt ihn nicht als das, was er ist. Vers 22 haben wir nun eine aktive Sünde. Oder nein, in Vers 21 im zweiten Teil haben wir noch etwas weiteres. Sondern in ihren Überlegungen auf eitlen Wahn verfielen. Das erleben wir um uns her. Was ist Wahn? Wahn ist die Begeisterung, aber eine unnüchterne, eine nicht reale, nicht eine der Wirklichkeit entsprechenden Begeisterung. Es gibt verschiedene Arten von Wahn. Wenn man Gott nicht mehr anerkennt, man will nicht mehr von ihm sprechen, er darf nichts mehr sagen in der Schule, an der Universität, im öffentlichen Leben, in der Politik. Ja, hier und da erwähnt noch jemand zwischendurch mal schnell das Wort Gott, damit auch die Frommen beigezogen werden und auch sie wissen, wen sie zu wählen haben. Aber sonst wird Gott ausgelassen in den großen Bereichen der allgemeinen Gesellschaft. Er wird nicht anerkannt. Was geschieht dann? Es bleibt nicht so, sondern man verfällt dann auf anderes, das man verehrt, über das man begeistert wird. Man verfällt in seinen Überlegungen eitlem Wahn, leerem Wahn. Und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Resultat: Dunkelheit. Furchtbare Dunkelheit. Wenn das Licht, das in dir ist, dunkel wird, wie groß muss dann die Finsternis sein, sagt Jesus. Vers 22. Dabei hielten sie sich für weise und wurden zu Narren. Man erhebt sich selbst. Man hat sich nicht mehr verlassen auf die Offenbarung Gottes, weder in der Schöpfung noch in der Schrift. Man hält sich selbst für weise. Man hält die griechische Philosophie und die Literatur der Heiden für Weisheit und weiß nicht, dass man sich auf eine falsche Fährte begeben hat. Und man wird zu einem Narren. Das sieht man reichlich. Wer sich in der Literatur umsieht, der merkt, wie viel Dummheit da geschrieben wird, zurechtgeschrieben wird. Bücher über Bücher. Da waren wir kürzlich in England und haben uns die Bibliothek eines sehr ruhmreichen Politikers angesehen, unter anderem. Wir besuchten seinen Landsitz, seinen Wohnsitz. Bücher über Bücher. Als ich ein oder zwei christlich entdeckte, jauchzte ich fast auf. Ein Licht in der Dunkelheit. Ja? Wir waren auf dem Gut von Tolstoi. Und da plötzlich hat es auch eine Konkordanz. Zwischen allen den Büchern hat es eine Konkordanz zur Bibel. Wo er die her hatte, vielleicht war in England, hat er sich irgendwann mal gekauft. Hat er auch die Bibel gelesen? Möglicherweise. Was die Welt so schreibt, Tolstoi war ein frommer Mann, zum Teil fromm, aber vieles ist Torheit, dass solche Dichter, solche großen Leute schreiben. Was mussten wir nicht alles auf der Schule lernen? Torheit, es war einem zuwider, weil man Christ war. Wir sollten eigentlich aufhören, heißt es in den Sprüchen, dieses uns anzuhören, was von der Welt kommt. Und das führt dann zur Vertauschung, Vers 23. Und sie tauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes ein für ein Abbild. Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes tauschten sie ein für ein Abbild, eine Ähnlichkeit vom vergänglichen Menschen. So liest man auf dem Standbild eines deutschen Philosophen, ich denke es ist Feuerbach in Nürnberg, der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Man dreht es um und kehrt es direkt um. Und von Vögeln und von Vierfüßlern und von Kriechenden, das sollen jetzt die Götter sein. Und sogar Israel wird verführt. Lässt sich ein Kalb machen. Siehe, Israel, das sind deine Götter, die dich aus Ägypten geführt haben. Furchtbar schnell geht das. In den Versen 24 bis 32 lesen wir nun, wie Gott Menschen dahin gibt. Es hat zwei große Dahingaben. Die erste Dahingabe haben wir in den Versen 24 bis 27. Ich lese nur Vers 25. Sie, die die Wahrheit Gottes für die Lüge eintauschten. Man hat Gott verlassen, aber es bleibt kein Vakuum, kein Leerraum. In diesen Leerraum tritt etwas anderes, über das man sich begeistert, und es ist die Lüge. Wenn die Wahrheit verlassen wird, gibt es nur die Lüge, die übrig bleibt. Sie, die die Wahrheit Gottes für die Lüge eintauschten und dem Geschöpf mehr Ehrerbietung und Dienst erwiesen, denn dem Erschaffenden, der gelobt ist in Ewigkeit. Paulus nimmt die Gelegenheit wahr, um seinen Gott Anerkennung zu geben, seinem Gott. Amen. Zu Deutsch, wahrlich, in der Tat. Das will er nicht ausbleiben lassen, diesen Ruhm Gottes. Aber der Mensch als solcher hat das nicht gemacht. Dem Geschöpf mehr Erbietung und Dienst erwiesen, denn dem Erschaffenden. Was macht man heute im Allgemeinen am Sonntagmorgen? Wenn Sie Anlass haben, irgendwoher hinzureisen, Sie sind nicht gerade im Gottesdienst aus einem guten Grund, aber Sie reisen durch die Gegend, dann sehen Sie bald. Viele sind auf dem Fußballplatz. Man erweist dem Geschöpf mehr Ehrerbietung, denn dem Schöpfer. Ein Spezialist auf dem Gebiet des Fußballs. Ich wünschte, ich hätte das Zitat bei mir. Es würde jetzt sehr gelegen kommen. Hat sich fast in Anbetung ausgelassen über den Fußball. Etwas Gemachtes. Es gibt nichts Schöneres für ihn, als einen Fußball zu kicken. Der hat einen runden Götzen. Manchmal sage ich, da ist auch Gottesdienst heute Morgen. Oder eine andere Form des Gottesdienstes. Sie sehen die Leute, die mit ihrem Hündchen ausgehen. Ja. Hunde genießen mehr Respekt als Kinder sehr oft. Man tauscht das Geschenk des Kindes ein für einen Hund und gibt diesem Geschöpf mehr Ehre als dem Geschenk Gottes. Denn Kinder sind ein Geschenk Gottes. Ja, Gott selbst ist nicht mehr in den Gedanken. Ihn haben sie verlassen. Das geht bis Vers 27. Dann haben wir die zweite große Dahingabe in den Versen 28 bis 32. Ich lese Vers 28. Und gleich wie sie es nicht für gut zu heißen erachteten, sie haben überlegt und sie sagten, nein, es ist nicht gut, Gott in Erinnerung zu haben. Es ist nicht gut. So denken viele Leute, ganz bewusst. Religion ist nicht gut. Die Bibel ist ein schlechtes Buch. Das erfahren Sie, wenn Sie Zeugnis ablegen wollen. Es ist für viele, viele Menschen in Deutschland selbstverständlich, dass die Bibel ein schlechtes Buch ist. Allgemein denkt man so. Man fühlt sich gerechtfertigt, die zu verachten, die die Bibel respektiere als Maßstab. Autorität gibt es überhaupt schon nicht für einen Menschen, der ganz freiheitlich leben will. Man hält es nicht für gut, das heißt, man heißt es nicht gut. Gott in anerkennender Erkenntnis zu haben, deshalb gab Gott sie dahin in einen nicht gut zu heißenden Denksinn. Wortspiel. Dasselbe Wort wieder. Man hat überlegt und es für nicht gut geheißen, Gott in Erinnerung zu halten. Was tut Gott? Das Ähnliches. Ich halte dein Denken nicht für gut. Ich heiße es nicht gut. Ich habe überlegt und dein Denken ist nicht gut. Und ich werde jetzt dir die Folgen zeigen. Gott hat sie dahin gegeben, zu tun, was sich nicht geziemt. Das ist eine Formulierung, die für uns sehr schwach ist. Aber ich bitte uns, einmal alle Texte, vielleicht anhand einer Konkordanz, aufzusuchen. Und die Texte, wo geschrieben steht, es geziemt sich nicht, sehr, sehr wichtige Worte. Wenn Gott sagt, das geziemt sich nicht, dann ist dahinter die ganze Wucht der Gerechtigkeit Gottes. So hat es nicht zu sein. Das ganze Gesetz ist dagegen, die ganze Geschichte des Alten Testamentes ist dagegen, die ganzen Propheten sind dagegen. So und so hat es zu sein. Ich denke, es ist durch Jeremia, wo Gott sagen lässt, ich werde ihnen einen Weg geben, mich zu fürchten. Ja, das ist ihre Musik. Das ist ihr Anbetungsstil. Ja, das ist ihre Art. Ja, das ist ihre Kultur und so weiter. Ich werde ihnen einen Weg geben, mich zu fürchten, mir zu dienen. Gott hat ganz bestimmte Vorstellungen über, wie man über ihn denken sollte und ihm dienen sollte. Ja, es geht weiter. Der letzte Vers. Dort wird die doppelte Schuld des Menschen offenbar. Nachdem sie das von Gott geforderte Rechte erkannt haben, dass sie die, die solches tun, des Todes würdig sind, sie wissen es. Es nicht allein ausüben, ständig tun, ohne aufhören, sondern auch Wohlgefallen haben an denen, die es tun. Man weiß um das Gericht Gottes. Man handelt weiter und man hat Freude an anderen, die es tun. Wie die Buben, die nicht zufrieden sind, wenn sie Äpfel aus dem Garten des Nachbarn stehlen. Sie wollen sie noch weiterreichen. Ja. Von Grund auf sind wir immer Missionare. So oder so. Kapitel 2. Der richtende Mensch. Hören wir Vers 1. Weshalb? Stehen bleiben. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der richtet. Weshalb? Er wird es sagen. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Hier sitzt jemand zu Gericht über andere und sagt, das sind jetzt die abtrünnigen Menschen. Und kann mitsprechen mit Kapitel 1. Und was sagt Gott? Du, der du zu Gericht sitzt über die Menschen, du tust genau das, was sie tun. Es geziemt dich nicht, dass du Richter spielst. So, stimmt das? Was für Lektüre haben Sie zu Hause? Was schauen Sie sich heimlich an? Was hören Sie sich heimlich an, wenn keine anderen Christen der Gemeinde Sie sehen? Was denken Sie? Wie sprechen Sie? Wie denken Sie, wie sprechen Sie, wie handeln Sie, wenn niemand weiß, was Sie denken, sprechen oder tun? Da zeigt sich unser Wesen. Jeder von uns ist genau so wie alle anderen. Das habe ich einem 90-jährigen senkrechten Bürger, einem frommen Mann einmal gesagt, als jüngerer Evangelist. Gott gab den Mut dazu. Er war nicht bekehrt, er konnte nicht beten. Ich dachte, er war Christ. Es zeigte sich, er war keiner. Um ihn zu Jesus zu führen, musste ich ihn erst zu Sünden, von Sünde überführen. Und habe ihm gezeigt anhand des Wortes Gottes, dass wenn er nur einmal irgendwo gesündigt hätte, alles, was Gott verboten hatte, übertreten hatte. Ich sagte ihm, Sie sind ein Mörder, Sie sind ein Hurer in Gottes Augen. Wissen Sie, was geschah? Hat mich nicht aus dem Haus geworfen. Oder er lief auch nicht weg. Er fragte, was muss ich denn tun? Er glaubte Gott. Jeder von uns ist in seinem Wesen alles das, was Paulus in Römer Kapitel 1 beschrieben hat. Jeder von uns. Niemand von uns hat ein Recht zu richten. Und Paulus sagt in Kapitel 2, das Gericht Gottes, wovon in Kapitel 1 die Rede ist, kommt über auch gute Menschen. Es ist ein sicheres Gericht. Es ist ein gerechtes Gericht. Es kommt über abtrünnige Menschen, es kommt über richtende Menschen, weil sie auch abtrünnig sind. Ab Vers 17 nimmt er sich den Juden vor und sagt, du Jude, du bist jetzt ein Beispiel davon. Du sagst, du hast die Wahrheit, du rühmst dich des Gesetzes, du rühmst dich, dass du zu Gott gehörst, zu seinem Volk. Und du bist Ursache dafür, dass die Heiden unseren Gott lästern. Dann nimmt er sich seinen Volksgenossen speziell noch vor. Bis er dann in Kapitel 3 zeigt oder sagt, es ist keiner gerecht, nicht einer. Sie haben alle gesündigt und alle stehen unter dem Zorn Gottes. Kapitel 1, Verse 18 bis 32 sind also die Beschreibung nicht nur einer bestimmten Gruppe von Heiden, die es schlimm gemacht haben, schlimm getrieben haben, sondern sind eine Beschreibung aller Menschen schlechthin. Die Sünde reift einmal so, einmal so. Im Grunde aber ist jeder von uns eingeebnet vor Golgatha. Gott sei Dank. Das will Paulus dann am Ende von Kapitel 11 sagen. Er hat alle unter den Unglauben beschlossen, damit er sich aller erbarme. Auch des Selbstgerechten. Auch des Juden. Ein wunderbares Buch, der Römerbrief, weil es ein wunderbares Evangelium ist, weil es wir einen wunderbaren Gott haben, der uns gnädig geworden ist. Wir wollen ihm dafür danken, wir stehen auf dazu.